Mein Name ist Annette Mühlberg. Ich leite bei Verdi das Referat E-Government, neue Medien, Verwaltungsmodernisierung beim Verdi-Bundesvorstand. Ich bin seit langem in der Diskussion mit unterschiedlichsten Leuten über öffentliche IT-Infrastrukturen und IT-Infrastrukturen allgemein, vom Weltgipfel zur Informationsgesellschaft, wie aber auch in diesen anderen Gremien, wie es zum Beispiel ein sogenannter Media-Ad-Com-Beirat war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind diese staatlich geförderten Projekte öffentlicher IT-Verwaltungen, wo man sagt, ihr kriegt 20 Millionen von uns, wenn ihr selbst noch 20 Millionen in Form von Public-Private Partnerships reinschafft. Also dann kriegt der Staat vom Staat, sprich vom Bundeswirtschaftsministerium, kriegt dann eine Kommune Geld, wenn sie Private findet, die wiederum auch Geld bringen. Und dann starten wir ein gemeinsames IT-Projekt, was eigentlich ein öffentliches sein soll. Da kann man viele interessante Erfahrungen sammeln, auch über die Rolle von Unternehmensberatungen in diesen Bereichen. Man kann aber auch weitergehen und sagen, wenn man sich das dann mal auf der Weltebene anguckt, bei ICANN, was geht denn da so ab? Auch dort sehr interessant, im Prinzip für die Öffentlichkeit ja eine Infrastruktur. Und hier sind auch Schnittstellen für meinen Arbeitsbereich bei Verdi, nämlich wenn jetzt neue Top-Level-Domains eingeführt werden und dieses Öffentliche zu sein werden, wie zum Beispiel dort Berlin, dann ist es natürlich spannend, wie wird denn der öffentliche Raum in solchen Top-Level-Domains dann wiederum gesichert. Nicht, dass ich dagegen bin, dass dieses privat betrieben wird, das ist sogar nach bundesdeutschem Gesetz Pflicht. Du darfst gar nicht als Staat eine Top-Level-Domain betreiben, aber die interessante Frage ist, werden wir zustimmen, dass der öffentliche Raum schon von vornherein privatisiert wird, indem wir es nur Privaten überlassen, sich da einzumischen und zu sagen, zum Beispiel Kindertagesstätte ist per se dann schon mal als Subdomain gehört einem Privaten, oder schauen wir, dass wir dort öffentliche Räume sichern als Subdomains. Ja, also dies zu meiner Person. Wir aber wollen ja zusammen diskutieren unser Berliner Manifest. Das ist entstanden, weil wir gesagt haben, Menschenskinder, eigentlich müsste doch unsere Regierung, zum Beispiel das Innenministerium, müsste doch eigentlich mal so einen Leitfaden, die sind ja gut im Kreieren von Rahmenplänen, Leitideen etc. Eigentlich müssten die doch mal einen Entwurf machen, was ihre Vorstellung öffentlichen Raumes, öffentlicher Daseinsvorsorge, öffentlichen Engagements ist in der Informationsgesellschaft. Und damit meine ich nicht nur die klassische E-Government-Nummer, Workflow von Raum A nach B. Ich meine auch nicht irgendwie die Toll Collect als neues IT-System, sondern eine wirkliche Vision dessen, was dient den Bürgerinnen und Bürgern, welche neuen Infrastrukturleistungen sollten wir anbieten, zum einen, und zum anderen, wo birgt IT auch Gefahren, die wir von vornherein berücksichtigen müssen, um ihnen zu begegnen. Also der Klassiker: IT kann Demokratie fördern, sie kann sie aber auch gefährden. Und deshalb wollen wir dieses diskutieren, wo liegen die Chancen, wo liegen die Risiken. Und dazu haben wir uns zusammengetan, weil auf staatlicher Seite sah das ziemlich mager aus. Wir haben uns zusammengetan mit unterschiedlichen Expertinnen und Experten aus völlig sehr ungewöhnlichen Bereichen. Ich würde mal sagen, das hat es noch nicht gegeben, dass wir aus Administrationen, also öffentlicher Verwaltung, kommunaler Verwaltung, Landesverwaltung, haben wir IT-Direktoren gewinnen können. Wir haben den Städte- und Gemeindebund angesprochen. Wir haben EGÖD ist der Europäische Gewerkschaftsbund öffentliche Dienste. Wir haben mit Bundestags- und Europaabgeordneten gesprochen, mit Profs aus den Unis, natürlich bei uns etwas näher, Berlin, TU, HU und so weiter. Und natürlich mit dem Chaos Computer Club, der uns sehr hilfreich war. Und wir alle zusammen haben dann am Schluss folgende Kriterien, Leitideen unterschrieben und möchten diese auch öffentlich zur Diskussion stellen. Und die sind folgende. Das sind 10 Punkte. Und der allererste beginnt natürlich damit zu sagen, wenn wir über Informationsgesellschaft, wenn wir über Rolle des Staates, wenn wir über die Funktion dessen, was der Staat gewährleisten müsste, sprechen, dann muss man natürlich zuallererst gewährleisten, dass Menschen, Bürgerinnen und Bürger überhaupt Zugang zu diesen IT-Diensten haben. Das heißt, ob Stadt, ob Land, ob behindert oder nicht, die Leute müssen den Zugang kriegen können. Und das ist noch arg im Argen. Und hier steht noch eine große Initiative an. Das ist aber der eine Teil sozusagen, überhaupt mal die Verkabelung oder auch über Funk oder andere Lösungen zu finden. Das andere ist, dass wir auch schauen müssen, wenn wir die Gesellschaft betrachten, dass wir zunehmend eine Spaltung auch in der Arbeitswelt haben. Wir haben ganz bizarre Entwicklungen, die dann so aussehen, dass wenn man zum Beispiel mal Verkehrsbetriebe nimmt, wo noch sehr viele Arbeiter drin sind, arbeiten, dass dort mittlerweile es Usus ist, alle wichtigen Informationen nur noch ins Intranet zu stellen, das schwarze Brett verstaubt. Das Dumme ist nur, die haben gar keinen Zugang zum Netz, weder zum Intranet noch zum Internet. Also eine völlig absurde Situation. Da wird ein Betriebsausflug bis zur Personalausschreibung ins Intranet gestellt und die Leute, die es erreichen soll, kommen gar nicht ran. Also hier sind wirklich absurde Zustände und denen sollte man begegnen. Wenn wir über die Chancen reden, dessen, wo man sagt, Neues kreieren, was können wir eigentlich mit der IT leisten, dann ist natürlich die Frage dessen, wozu man Zugang haben kann, eine ganz wichtige. Wir müssen hier auch schauen, dass wir nicht mit sophisticated Lösungen von Trusted Computing und anderen Sachen gerade die große Chance des Teilens und des Austauschs beschränken, sondern im Gegenteil, dass wir darauf schauen, dass wir Wissen zugänglich machen, dass wir neue Formen kooperativen Arbeitens auch stützen und natürlich, dass wir schauen, dass was immer öffentliche Güter sind, dass diese natürlich auch öffentlichen Nutzungslizenzen, also offene Nutzungslizenzen unterstellt werden. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Geht auch direkt über in den nächsten, keine Privatisierung öffentlicher Güter im virtuellen Raum. Auch hier müssen wir natürlich sicherstellen, dass was öffentlich finanziert wurde, auch öffentlich bleibt. Aber nicht nur das, sondern dass man auch sagt, hier die Chancen nutzen. Also wir haben diese Fälle bei Museen nur als ein plastisches Beispiel, wo man sagt, hier könnten doch wirklich Schätze gehoben werden und die müssen ja nicht von Microsoft gehoben werden und wieder privatisiert werden im digitalen Raum, sondern hier kann man rangehen und sagen, das sind doch alles Dinge, die gehören ja schon der Öffentlichkeit, also sollte man schauen, dass sie auch weiter der Öffentlichkeit gehören und zugänglich gemacht werden. Ein ganz anderer Punkt ist, wenn wir jetzt mal übergehen und zu sagen, ja, wie sehen eigentlich unsere Gemeinden, unsere Länder, der Bund, wie sehen eigentlich die öffentlichen Strukturen aus? Da muss man mal sagen, wir kennen ja die ganzen Privatisierungsdiskussionen, ob es nun Bibliotheken oder Schwimmbäder sind, ob es Kindertagesstätten oder sonst was ist. Also wir hatten, oder Stromversorgung, wir hatten im vorletzten Jahrhundert, muss man schon sagen, eine große Bewegung, öffentlichen Raum zu sichern, von Parks über Bibliotheken, Anlagen. Diese sind für die Informationsgesellschaft überhaupt noch nicht gedacht worden. Also da muss man wirklich mal schauen und sagen, was könnte das sein? Und wenn wir dann weitergehen und sagen, das betrifft auch die öffentlichen Einrichtungen selbst, auch die ganz normale Serviceleistung dessen, was Administration macht. Ich habe hier geschrieben, Arvato steht bereit. Arvato ist ein Tochterunternehmen von Bertelsmann. Sich die Teile der öffentlichen Infrastruktur anzueignen, da müssen wir wirklich sehr, sehr, sehr aufmerksam sein, weil hier geht es um eine indirekte, schleichende Form der Privatisierung, die die Selbstverwaltung und die öffentliche Steuerungsfähigkeit gefährdet. Ich will das mal deutlich machen, am Beispiel England. Dort, also Bertelsmann hat wirklich richtig so ein, das kann man im Netz, muss der irgendwo drinne sein, gibt es schon eine Vision von Bertelsmann, wie sie die öffentliche Verwaltung praktisch übernimmt. In England haben sie einen Deal gemacht, da ist von East Riding eine ganze Stadtverwaltung praktisch in die Hände von Bertelsmann zur Arbeitsübernahme, Ausführung gekommen. Und ein ganz starker Motor dafür ist IT. In Würzburg haben sie die IT-Bürgerplattform übernommen und die Pläne gehen wesentlich weiter. Ich kann auch nur sagen, wen sowas interessiert, es lohnt sich absolut mal sich den Behördenspiegel, da gibt es so einen tollen Newsletter, E-Government, Informationstechnologie und Politik, sich das mal anzuschauen. Das kommt mittlerweile fast wöchentlich raus, das Ding, und geht immer darum, wie man irgendwo innerhalb der öffentlichen Dienste praktisch die Infrastruktur outsourcen kann oder zumindest Privaten zur Ausführung geben kann. Sowas erzeugt natürlich ungeheure Abhängigkeiten. Und da müssen wir höllisch aufpassen, dass wir praktisch nicht komplett handlungsunfähig, steuerungsunfähig werden. Es gibt auch noch ein ganz simples Problem. Das ist, es klingt simpel, das ist die Frage der technischen Kompetenz im eigenen Hause, die wir beachten müssen. Das heißt also, wenn die öffentliche Hand keine Leute mehr hat, die beurteilen können, was auf dem Markt, was in der Welt, was bei sozialen Initiativen so vor sich geht, wie sollen die eigentlich überhaupt beurteilen können, was sie einkaufen, geschweige denn kreativ werden in dem, was man anbieten könnte. Also hier muss man wirklich ungeheuer aufpassen und ich kann nur sagen, das ist ein sehr tückisches Thema, denn es gibt ja überhaupt kein Problem, Milliarden im IT-Bereich auszugeben. Das ist ja erstaunlich, selbst angesichts völlig blanker Kassen gibt es dieses Geld, aber es gibt dieses Geld immer nur, das wird verbucht als Sachkosten. Also jede Fremdfirma, die engagiert wird, sind keine Personalkosten. Personalkosten sind im politischen Amtsgeschehen immer pfui bebe. Ganz schlimme Sache. Also es ist praktisch unmöglich. Wir hatten einen Fall, da ist ein für die deutsche Verwaltung junger Mann im Alter von 40 Jahren, wollte eine Fortbildung machen im IT-Bereich und sagen, ich muss da meine Kenntnisse aufrechterhalten, fortentwickeln und so weiter. Der hat noch nicht mal eine Fortbildung von einem halben Jahr genehmigt bekommen, weil das zu teuer ist, weil das Personalkosten sind. Aber die Firmen, die engagiert werden, da fließen die Millionen über den Tisch und das läuft. Also da ist eine Diskrepanz, das ist völlig abenteuerlich und ernst zu nehmen. Ja, dann haben wir natürlich nicht nur Deutschland, die Kommunen und das Land und den Bund, sondern wir haben als neuen Player in diesem Bereich auch die EU, die sehr stark hineinwirkt in das, was überhaupt heutzutage öffentlich sein darf. Und das geht bis hin dazu, dass sie vorschreiben will, wie Formen interkommunaler Zusammenarbeit aussehen, dass diese also auch dem Wettbewerb unterstellt werden. Und da sind wir im Augenblick noch, also mit Städte- und Gemeindebund und anderen in der Diskussion, inwieweit sowas dann eine EU-weite Ausschreibung bedarf oder eben nicht. So, Punkt 5. Das ist natürlich auch für den CCC-Kongress ein sehr maßgeblicher Punkt. Verlässliche demokratische Verfahren und Standards. Wir haben gesehen, im Rahmen von IT wird immer gesagt und gefeiert geradezu, wie transparent IT wäre. IT würde alle Verfahren transparent machen. Unsere Erfahrung ist, dass wir im Gegenteil sehr aufpassen müssen, dass Verfahren nicht intransparent werden. Das heißt, man technisiert bestimmte Dinge, die super gelaufen sind. Also ich sage mal so ein Zettelchen, ja, das können Alte wie Junge, Das kann man, da macht man ein Kreuzchen und es ist glasklar. Ich weiß, was ich da angekreuzt habe. Ich kann das selber nachvollziehen und steckt das Ding in den Kasten und gut ist. Mit Wahlcomputern ist das völlig anders. Es wird total intransparent. Es ist manipulationsanfällig. Und ja, also man kann da nicht von einer Verbesserung sprechen und man kann schon gar nicht von einer Effizienz im Sinne der Kosten sprechen. Das Ganze ist gigantisch teuer. Ja, zum anderen kommt natürlich auch noch das Inhaltliche und Organisatorische dazu. Es ist, wie schon erwähnt, vorher wusste man, wenn man irgendwie, es gibt ja diesen wunderbaren Tatzwitz immer mit der alten Dame, die zur Post geht, ne, und da ist dann diese Spinnwebe bei diesen Postangestellten, der etwas langsam ist, aber immerhin, man weiß, das hier sind unsere Leute. Man kann die kritisieren, aber sie müssen im öffentlichen Auftrag handeln. Sie sind öffentliche Bedienstete. Und hier haben wir ein ganz anderes Problem, wenn plötzlich du dich an deine Verwaltung oder eine öffentliche Einrichtung wendest und gar nicht mehr weißt, mit wem du redest. Ob das einer von Accenture ist, von PricewaterhouseCoopers oder sonstigen Unternehmen. Also das ist ein sehr spannender Bereich, wo eine hohe Intransparenz entsteht von Verflechtungen, in wessen Namen agiert und in wessen Interesse agieren die Leute eigentlich. Ein drittes ist, es gibt im Rahmen der IT noch ganz andere Sachen, das sind zum Beispiel Stadtportale. Also dadurch, dass die Politik so wenig davon versteht und es so wenig sich als ihr Projekt aneignet, können Dinge passieren wie in Hamburg, dass das Stadtportal hamburg.de mit Mehrheit an Springer übereignet wird. Ja, dann hast du plötzlich Springer Verlag. Und die betreiben eine städtische Domain. Auch hier eine Riesenverwirrung gibt es übrigens in anderen Staaten meistens nicht, weil die ihre .gov und sowas haben. Also da ist eine andere Ebene drin. In Deutschland ist das ein ganz spezifisches Problem. Wir sind da, der Bürger wendet sich an seine Stadt und das ist auch wirklich fröhlich vermischt von diesen Nachrichten. Ich kann das auch in Berlin sagen, das war sehr lustig, wenn man da guckt, da ist Wowereit, unser Oberbürgermeister von Berlin und da gibt es da News. Und man denkt, das ist eine städtische Pressemeldung, ist es aber gar nicht, sondern man wird dann wiederum verlinkt, also wenn man das dann anklickt, landet man bei irgendwelchen privaten Artikeln, die dann natürlich wieder mit Reklame verziert sind und so weiter und so weiter. Also hier ist, geht praktisch ein öffentlicher Standard komplett im Kommerz auf und ist sehr problematisch. Und wo wir über Standards reden, kommen wir gleich zu Punkt 6. Für die Techies natürlich ein besonders schöner Punkt. E-Government braucht offene Standards, hat sie aber nicht. So, das ist ein Riesenthema. Wir stehen hier vor einem unglaublich großen Problem. Es gibt bis heute keine klare Richtlinie. Und ich verstehe hier auch diese Runde, dass wir im Anschluss danach auch wirklich mal diskutieren, was sind denn wesentliche Punkte, wo man sich vielleicht auch mal in Projekten ransetzen könnte. Es gibt diese Richtlinien, Leitlinien verbindlich schon mal gar nicht, aber es gibt sie noch nicht mal in vernünftiger Form dokumentiert. Es gibt gute Initiativen in Bremen, die geben sich Mühe mit solchen Dingen, aber es gibt auch andere, da wird diese Frage überhaupt nicht erörtert. Und der weitere Schritt, dass man sagt, Netzneutralität, da gibt es durchaus gute Initiativen, auch im Innenministerium, aber es ist kein Standard. Auch hier, wenn wir schauen, die Regulierungsbehörde sagt, na ja, solange das muss im Wettbewerb, läuft das noch und wir überlassen das jetzt dem Wettbewerb, der wird das schon richten. Also wirklich eine hochproblematische Angelegenheit. Es geht natürlich auch noch weiter, Entschuldigung, es geht auch weiter, dass wir natürlich noch mehr Forderungen haben. Also wenn wir sagen, offene Standards, dann sollten wir auch wirklich so weit gehen und zu sagen, wir brauchen nachvollziehbare und fortentwickelbare Infrastruktur. Also das ist einfach etwas, was noch nicht im öffentlichen Bereich verstanden wurde, noch nicht zu einem Vergabekriterium gemacht wurde für IT-Aufträge. Also im Prinzip müsste so etwas ja Bedingung sein für einen Auftrag. Und wenn wir jetzt noch die Infrastruktur des Staates selber anschauen, wir hatten gestern schon die Diskussion, natürlich sollten auch staatliche Informationen, alles das, was der Staat selber ins Netz stellt, sollte natürlich maschinenlesbar sein. Auch hier müsste man sich auf Standards verständigen, die müssten eingehalten werden. Und dann, denke ich, hätten wir einen großen Profit für die Bürgerinnen und Bürger, was auch Transparenz angeht. So, dann haben wir Punkt 7. Das ist ein auch interessanter Punkt. Ich denke, ihr alle kennt das Stichwort kritische Infrastruktur. Das gibt es im Energiesektor, AKW etc. Da wird viel getan. Gibt es ganze Riesenkonferenzen dazu zur Sicherung der kritischen Infrastruktur, auch unter dem Aspekt IT. Aber hier kann ich eine hübsche Anekdote erzählen. Wir hatten vor anderthalb Jahren einen Fall in Duisburg. Das war direkt an Weihnachten, der große eine Tag, wo die armen Schweine, die gar keine Kohle haben, ihre Auszahlung kriegen, nämlich die Hartz-IV-Auszahlung. Und justament an diesem Tag fielen die Computer aus. Komplett. Totalausfall. Nichts ging mehr. Das Ganze führte dann dazu, dass man sagte, ja, gibt es hier noch Kollegen, die sich noch auskennen, wie man das macht, so mit Scheckheft und Stempel. Und dann haben sich da welche gemeldet und haben auch gesagt, naja, ich habe hier ja lange gearbeitet und ich werfe doch sowas nicht weg. Die hatten das noch in den Schubladen und haben sich dann gemeldet, haben noch ein paar Ex-Leute dazu getrommelt und haben dann Sonderschicht gefahren und haben das Ganze manuell gemacht. Und dann kam die schönste Presseerklärung der Stadt Duisburg, die schönste Erklärung, die ich je von einer Stadt gelesen habe, die lautete, also IT ist super, wir hoffen auch, dass es bald wieder läuft, aber für solche existenziellen Strukturen, wie zum Beispiel eben eine Hartz-IV-Auszahlung, brauchen wir eine manuelle Backup-Struktur. Und ich sage mal, das ist das, worüber man sich Gedanken machen muss. Also welche Strukturen macht man wie, auf welche Weise wirklich 100% abhängig oder eben nicht? Gibt es noch irgendeine Ausweichmöglichkeit? Wie geht man damit um? Und ich sage nur aus Erfahrung, in dem ganzen sozialen Bereich, im ganzen Administrationsbereich ist diese Diskussion noch nicht geführt. So, dann haben wir natürlich das traumhafte aktuelle Thema Datenschutz. Ich denke nach Schlecker, Lidl, Telekom, Medon persönlich, Bahn. Man muss über Arbeitnehmerdatenschutz und Datenschutz allgemein, da können wir noch hinzufügen, England immer mal nur so einen Stick in der Bahn rumliegen lassen, noch mal ein paar Millionen Sozialdaten, noch mal ein paar Millionen Gefängnisdaten. Also, wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen über den Datenschutz und zwar als eine Funktion, die von vornherein mitgedacht wird, die als konzeptioneller Bestandteil jedes E-Government-Projektes von vornherein geplant wird. Und auch das wird zwar irgendwie so behauptet, ist aber in der Praxis nicht der Fall. Und hier muss man natürlich auch sagen, was passiert denn, wenn es Verstöße gibt? Werden dann auch diese wirklich sanktioniert oder nicht? Ich denke, hier brauchen wir eine viel politischere Herangehensweise an den Datenschutz, als es bisher der Fall ist. Ich möchte noch auf den Punkt zentrale Datenbanken kommen. Wir sagen, also im Gesetz des Datenschutzes steht es ja, dass Datensparsamkeit das oberste Gebot ist. Fakt ist aber, dass im Prinzip diese ganzen E-Government-Projekte nicht ernsthaft oder ganz im Gegenteil, also sie werden schon darauf geprüft, ob sie personenbeziehbar sind, aber teilweise eben noch mit dem Ziel, dass sie personenbeziehbar sein sollen. Also gerade eine komplette Verkehrung dessen, was eigentlich unser Gesetz ist. Und hier haben wir große Probleme. Es gibt hier überhaupt keine Einigkeit, wie damit umgegangen wird. Und es gibt schon gar nicht eine Art, mal eine Analyse dessen, wie Missbrauch geschehen könnte, wenn man mal all diese Parallelprojekte, die im Augenblick am Laufen sind, von der Verwaltung über die Krankenkassen, über die Gesundheitskarte, über die EU-Dienstleistungsrichtlinie, also überall, wo diese Daten entstehen, wo sie gelagert werden, bis hin zu BKA und so weiter. Es gibt keine Gesamtanalyse dessen, was ist eigentlich, wenn jemand Folgendes machen will, also den Missbrauch organisieren will. Und ich denke, hier müssten wir deutlich offensiver rangehen in der Planung. Es geht hierbei um Bürgerinnen und es geht um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Und deshalb ist es hier für uns jetzt als Verdi natürlich besonders wichtig, auch dazu sagen, der Arbeitnehmerdatenschutz muss endlich sinnvoll organisiert werden, ob man damit ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz fordert oder ob man es nun ganz konkret so macht, dass man sagt, wir müssen auch hier wirklich die Leute befähigen, dass dieser Datenschutz eingehalten wird. Wir brauchen ein Prozedere dafür. All das, da sind wir eigentlich erst am Anfang. Aber faktisch ist es überfällig, weil die Strukturen sind schon da und der Missbrauch wird getrieben. Das führt auch über dazu, zu dem, wie sieht es eigentlich in der bestehenden Gesetzgebung des Betriebsverfassungsgesetzes und des Personalvertretungsgesetzes aus. All diese Sachen wisst ihr sicherlich, dass jede Form dessen, was Überwachung und Leistungskontrolle möglich macht, ist mitbestimmungspflichtig, wird aber sehr lausig gehandelt. Und wenn wir noch einen Schritt weitergehen und sagen, wie sieht es denn eigentlich mit der Koalitionsfreiheit aus, also ein verbrieftes Grundrecht, wie wird das denn fortentwickelt im Rahmen einer zunehmenden Dezentralisierung von Arbeitsplätzen, dann müssen wir auch hier zu weiteren Stärkungen unserer Rechte kommen. Ja, zum Abschluss möchte ich sagen, zum Abschluss des Berliner Manifestes, ich habe noch einen kleinen Projektpunkt für euch im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Zum Abschluss unseres Manifestes kann man eigentlich zusammenfassen, im Augenblick ist der Stand der, dass aufgrund der Unwissenheit der Politik, aufgrund der Unwissenheit derer, die eigentlich diese Planungen vollziehen, die die Kosten genehmigen, die die Projekte beschließen, selber keine Kompetenz haben, ist es so, dass Unternehmen wie Accenture, wie also diese ganzen Unternehmensberatungen oder eben Bertelsmann oder eben T-Systems oder, dastehen und massive Lobbyarbeit machen, aber gigantische Lobbyarbeit, denn es geht hier um unglaublich viel Geld. Es ist nicht irgendwie, dass man sagt, ja, also wir haben irgendwie, streiten ja um Lehrmittelfreiheit oder irgendwas. Das sind eigentlich, das sind Peanuts, obwohl es ja wirklich um ganz grundsätzliche Erwägungen geht. Was lässt man den Leuten zukommen? Wo schafft man erstmal eine gleiche Ausgangsbasis? In dem IT-Bereich, da geht es eben nicht um diese 10.000 Euro, die irgendein Buch kosten würde, wenn man es allen Kindern zur Verfügung stellen würde, sondern hier rutscht immer die Millionen über den Tisch und das geht dann mit 10 Millionen los, es durchschießt 0, nix die 100-Millionen-Grenze, dann sind die 500 Millionen, dann ist die Milliarde rund. Das ist unglaublich, was da an Geld durchrauscht und deshalb sollten wir hier wirklich darauf achten, was wir tun. Das ist das Berliner Manifest. Dieses wird jetzt im Augenblick übersetzt. Wir wollen das diskutieren europaweit. Wir werden es auch der Kommission, der EU-Kommission vorlegen zur Diskussion. Und ich möchte euch nur zum Abschluss mal so eine Anregung geben, wenn wir über diese Milliardenprojekte reden, was zum Beispiel gerade ein aktuelles IT-Projekt ist, wo man sagen könnte, da würde es sich doch lohnen, dieses mal ein wenig zu analysieren. Das ist nämlich im Rahmen der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Ich weiß nicht, ob das euch allen bewusst ist, dass diese EU-Dienstleistungsrichtlinie, die ja die Verbesserung des EG-Binnenmarkts befördern soll, in dieser EU-Dienstleistungsrichtlinie steht, dass bis Ende diesen Jahres, also Dezember 2009, alle Mitgliedstaaten, 27 an der Zahl, elektronisch vernetzt sein müssen. Das heißt also, du musst dem Bäcker aus Lissabon die Möglichkeit geben, dass er sein Gewerbe in Kölle anmelden kann, und zwar übers Netz. So, und das ist jetzt der Stand. Das läuft über einen sogenannten einheitlichen Ansprechpartner. Ich weiß, also es gibt ja immer so neue Ideen. Irgendwann war es mal Lean Production, jetzt ist es irgendwann war es One-Stop E-Government und One-Window-Access und jetzt haben wir den EAP. Das ist der einheitliche Ansprechpartner. Das ist irgendwie diese Stelle, die irgendwie irgendeiner Verwaltung immer vorgesetzt wird und da wird dann alles irgendwie zusammengeführt, elektronisch. Oder auch anders, also die Alternative gibt es trotzdem, man darf sich auch noch direkt an die Verwaltung, auch mit Post wenden, aber die Verwaltung selbst muss die elektronischen Dienste bereitstellen. So, jetzt stellt euch mal vor, diese elektronischen Dienste, da gibt es ein sogenanntes IMI, ein Internal Market Information System. Also diese, da sind so Fragezeichen, weil diese Daten sind nicht eingehalten worden. Aber in diesem Internal Market Information System, das soll irgendwie diese Arbeit der Verwaltung untereinander irgendwie stärken. Dort sollen Informationspools entstehen. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie sieht denn das eigentlich aus? Ungeklärt sind, das ist natürlich nur ein Auszug vieler Ungeklärtheiten, aber ich dachte, diese sind für euch besonders interessant. Ist natürlich die technische Ausstattung selbst. Es laufen x Ausschreibungen, mal hier, mal da, kommunal, durcheinander, fröhlich, ja, und in allen Mitgliedstaaten. Also was sind eigentlich die technischen Standards? Die Kosten, wir hatten das gestern, Konstanze hatte das ganz schön erzählt, bei den Biometriesachen, immer diese konstante Nachfragen, hallo Leute, wie viel kostet das? Du kriegst keine Antwort, absolut keine Antwort. Ich kann nur sagen, das muss im Milliardenbereich liegen, das geht gar nicht anders. Und der Datenschutz, ja Halleluja, kein Konzept. Punkt. Also, oder ganz viele Konzepte. Kommunale Konzepte, super. Bei einem EU-weiten System. Dieses ist absolut abenteuerlich. Wir haben das unabhängige Datenschutzinstitut in Schleswig-Holstein hat einen Vorschlag unterbreitet, der würde aber das gesamte bisherige komplett auf den Kopf stellen. Es ist bisher nicht geklärt. Also nochmal zusammengefasst, Thema Kosten, gigantomanisch. Thema Datenschutz, unklar, unklar, unklar. Also, welche Daten bekommt dieser tolle einheitliche Ansprechpartner zu sehen? Was passiert eigentlich, wenn du sagst, da ist irgendwas schiefgelaufen, das sollte jetzt mal gelöscht werden? Wie organisiert man das denn? Also, vielleicht habt ihr ja genau das Know-how dafür und könnt das jetzt mal mitteilen. Wie bitte? Also, zu guter Letzt, wir können sagen, es gibt ja manche, die meinen, dass wegen der Finanzkrise jetzt alles easy wird. Und irgendwie gibt es auch manche, die meinen, dass jetzt der Staat gestärkt würde und sozusagen doch mal ein bisschen mehr Rücksicht darauf nimmt, dass diese ganzen Fälle von Wasserunternehmen oder U-Bahnen oder was jetzt plötzlich irgendwelchen Amis gehört, also dass diese Art des Ausverkaufs aufhört, das ist nicht... Aha. Gut, also das muss man sich anschauen. Es ist im Prinzip so, dass jetzt die Argumentation gerade so läuft, gerade weil die öffentlichen Haushalte finanziell an der Wand sind, braucht man die IT umso mehr, weil diese Ausgaben ja so unglaublich rentabel sind, weil sie nachher Effizienz schaffen und Personal einsparen und dann ist alles gut. Ja. Der Zeitplan sieht so aus, nach Ende des Jahres hat man noch mal eine Chance auf eine Evaluierung und dann gibt es auch noch mal einen Bericht und dann kann man auch noch mal gucken und vielleicht auch die Stimme erheben. Ich sage danke und verweise auf ein paar Materialien, die ihr bei uns haben könnt, bestellen könnt über governet.de. Dort sind all diese Sachen vorhanden im Netz. Das Berliner Manifest ist dort auch zur Diskussion gestellt. Man kann also diese einzelnen Punkte kommentieren. Ich würde mich sehr freuen über weitere Kommentare und nicht nur Kommentare in dem Sinne, sondern auch durchaus Vorschläge, praktische Vorschläge. Was wäre denn mal ein schickes Projekt, wo man sagt, also das wäre eine gute Initiative des Staates, zum Beispiel um Wissensserver reinzugeben oder also verschiedene Sachen, was immer man gerade meint, oder eben zu den Fragen technischer Standards, diese mal zu diskutieren, wie müssten die eigentlich aussehen. Dazu kann man noch sagen, technische Standards, noch eine letzte Anekdote. Ich habe eine Tagung beim Wirtschaftsministerium letztes Jahr besucht zu E-Government Standards und dann geht man dahin und denkt, jetzt erfährt man endlich mal, wie das alles funktionieren soll, auch speziell unter dem Gesichtspunkt EU-Dienstleistungsrichtlinie. Und dann kommt man zu dieser Tagung im Wirtschaftsministerium, was ja doch bekanntermaßen noch eine öffentliche Einrichtung ist. Und dort findet man dann eine Tagesordnung, da heißt es dann zu dieser Veranstaltung, sponsored by Microsoft. Ja, also von daher, ich bitte euch, wir müssen hier wieder einen Ausgleich finden dessen, was überhaupt Kriterien des Gemeinwohls sind. Ich denke, dass große Firmen, die finanzielle Interessen haben, zwar zufällig auch Gemeinwohl streifen können, dieses aber nicht ihr zentrales Anliegen ist. Deshalb wünsche ich mir eine angeregte Diskussion mit euch. Vielen Dank.
Hallo, ich habe 2 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, deswegen habe ich vieles davon wiedererkannt, aus der damals praktischen Arbeit. Es gibt halt ein paar Sachen, die sind halt systembedingt, sage ich mal ganz plump. Ne? Also die Leute werden schlecht bezahlt, befristet eingestellt, das heißt, oder sie gehen 5 bis 10 Jahre in Mutterschutz, oder, nicht Mutterschutz, Entschuldigung, Freistellung. Mutterschutz ist eine, Freistellung immer eben 10 Jahre nach Italien, war bei uns der Fall. Oh, wir haben 2 Sekretärinnen, ja okay, weil die dann irgendwann zurückkommen. Aber dann ist halt das Problem, die Leute sind nicht qualifiziert und die haben auch nur Zugriff auf begrenzte Fortbildung. Die dürfen dann bei so einer Akademie des Bundesinnenministeriums sich einkreuzen für irgendwelche Sachen ein halbes Jahr vorher. Das heißt, wenn irgendwas Neues rauskommt, bringt das auch nichts. Und das Gleiche gilt auch bei der Beschaffung. Wenn die sich irgendwas beschaffen müssen, dann haben die die Auswahl zwischen einer freien europaweiten Ausschreibung, dauert ein halbes Jahr, und dem IBM-Rahmenvertrag. Und da wird ganz schnell das Kreuzchen bei dem Rahmenvertrag gemacht. Das ist jetzt manifest, was das alles anprangert. Wie kann man denn da ernsthaft positiv darauf einwirken?
Wir sammeln mal. Ja, okay. Also, positiv darauf einwirken. Als Gewerkschaft treten wir natürlich genau auch in dem IT-Bereich für bessere Löhne ein. Das ist einfach absolut eklatant. Wir wirken auch genau darauf hin, beziehungsweise hätten dieses gerne und es ist, wir brauchen da Stärkung. Ja, gerade was diese Fortbildung angeht, das ist völlig absurd. Also diese Diskrepanz zwischen Personalkosten und Sachkosten, das ist ja das Problem. Ja, dass du Ausbildung als ein Negativfaktor gewertet wird. Also in dieser Gesellschaft wird ein Zeug zusammengeblubbert von Innovation und Fortbildung und lebenslangen Lernen und ich weiß nicht was. Es ist alles bla bla. Es lohnt sich, diese Leute, die davon reden oder auch mal Journalisten verstärkt darauf aufmerksam zu machen. Und ich kann natürlich in diesem Bereich auch nur sagen, Leute, tretet ein. Also das sollte jetzt hier keine Propagandaveranstaltung für Verdi sein, aber es ist Fakt, wenn wir natürlich genau dort keine Leute haben, die das fordern, dann haben wir ein strukturelles Problem. Und deshalb kann man nur sagen, sowohl von innen innerhalb der Verwaltung und öffentlichen Einrichtungen wie von außen muss eben auch Druck gemacht werden, was die Personal- und Bezahl- und Arbeitsbedingungen, also die Strukturen angeht. Und man muss mal mit Politikern Tacheles reden und sagen, das kann nicht angehen, dass wir von Bildung reden und von Innovation reden und aber praktisch den öffentlichen Dienst auf eine Weise verkommen lassen, dass er ja praktisch sich selbst abschießt, ja, zum Ausverkauf, weil er dann gar nicht mehr taugt.
Ja, danke erstmal für den interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage, auch geht in die Richtung der Qualifikation. Und zwar finde ich auch, die Qualifikation der Mitarbeiter ist ja eigentlich der öffentlichen Mitarbeiter ist ja sozusagen der zentrale Punkt, weil daran wird sich ja auch einigen der andere Punkte, also hätte man qualifizierte Mitarbeiter, hätte man vermutlich auch ein weitergehendes Konzept, hätte man auch Datenschutzkonzepte und so weiter und so weiter. Jedenfalls, was ich mich frage, wenn Sie sagen, dass da so Millionenbeträge an Firmen gezahlt werden, warum kauft man denn nicht mal ein paar von den Mitarbeitern und stellt die mal für das Geld, also da könnte man ja einige, aber wieso stellt man die nicht ein, dann hätte man auch Support, wenn dann an Weihnachten die Rechner ausfallen, hätte man den Support direkt im Haus und müsste nicht immer wieder... Ja, gut. Ja.
Was war der Zwischenruf?
Man kann niemanden abkaufen von einem privaten Unternehmen. Es geht nur, dass man Dienstleistungen bei denen einkauft. Weil die Praxis ist, dass im öffentlichen Dienst halt die Hälfte bezahlt wird von dem, was du bei Accenture oder bei Microsoft unter Umständen bekommst. Und deswegen kaufen sich die Leute dann für ein Jahr. Das können die anders verbuchen in so einem öffentlichen Budget. Weil dann sagen die halt, ja, wir haben jetzt befristet folgende Dienstleistungen eingekauft. Und wenn du aber den gleichen Mitarbeiter einstellen würdest, dann müsst ihr erstmal gucken, hat er studiert, hat er die und die Qualifikation, hat er so lange gearbeitet, hat er Frauen und Kinder, da gibt es ein ganz, ganz kompliziertes Gesetzesbüchlein zu, dass alle öffentlichen Dienstler irgendwie auf dem Schreibtisch liegen haben und so drauf zeigen, geht nicht. Und deswegen ist das Einkaufen von qualifizierten Mitarbeitern für die öffentliche Verwaltung schwierig. Die können sich nur Leute anzüchten und die fortbilden.
Noch weiter. Ja, also ich glaube, das Problem liegt, also eines der Kernprobleme liegt tatsächlich bei diesen Unternehmensberatern oder Beratern, halt, die da eingekauft werden. Das ist jetzt nicht nur das Geldproblem, also das ist aus meiner Sicht, ich habe selbst mal für so einen Konzern gearbeitet, der auch die Regierung beraten hat. Das viel größere Problem ist ja, dass die auch eigene Interessen verfolgen. Also es gab ja auch den Fall, dass hier KPMG und Co. hier Steuergesetze mitgeschrieben hat und die Kollegen, die im selben Büro saßen, dann Großkonzerne dabei beraten haben, wie man diese Steuerschlupflöcher, die jetzt plötzlich in den Gesetzen stehen, dann auch ausnutzen kann. Und also das ist halt genau das Problem, dass diese Beratungsfirmen eben auch für Zulieferfirmen wie jetzt Siemens oder sonst wen arbeiten. Und dann eben auch dafür sorgen, dass diese überteuerte Technik dann halt eben auch eingekauft wird.
Genau so.
Eigentlich hatte ich nur zwei Sachen. Einerseits, so wie das jetzt klingt, müsste eigentlich der komplette öffentliche Dienst reformiert werden. Einerseits, was die Gehaltsstruktur angeht, andererseits, was die Weiterbildung angeht. Und ich vermute, da gibt es noch sehr, sehr viele andere Punkte, wo man ansetzen könnte. Mich interessiert allerdings jetzt eher, habt ihr dieses Mandat schon veröffentlicht oder das, was wir jetzt gerade diskutieren oder was du gerade vorgestellt hast, habt ihr das schon veröffentlicht oder irgendwem gezeigt, dass man zum Beispiel zu seinem eigenen Politiker gehen kann und sagen kann, hier, dieses Papier wurde euch schon gezeigt, was haltet ihr davon, warum setzt ihr es nicht um oder was kann ich machen, um euch zu helfen, das umsetzen zu wollen, wenn ihr das überhaupt wollt?
Ja, ganz konkret, das ist im Netz. Es ist an der Tagung selbst, das war Ende letzten Jahres bekannt gegeben worden. Es ist auch durch die Presse gegangen. Wir haben vor, dieses noch Mitte diesen Jahres, also jetzt nach der Sommerpause, reinzugeben, und zwar sowohl an den Bundestag wie das BMI wie eben an die EU-Kommission. Das Problem dabei ist auch ein Problem dessen des Zuständigkeitsgehakes. Also wo geht man eigentlich hin mit sowas? Ja, das ist ganz abenteuerlich. Innerhalb der Republik, hier Bundesrepublik Deutschland, ist das noch so, dass man irgendwie das BMI, sagen wir mal, für Bund und Land noch so, naja, für Bund eher. Ja, das ist ja genau das Problem. Also du musst im Prinzip durch diese föderale Struktur an alle Einzelleute gehen, die Oberbürgermeister einsammeln und die Länder und den Bund. Da gehst du dann am besten eben zu unserem CIO, Boys BMI. Das andere ist, dass wir natürlich eine Stärkung auch dort, also des politische Unterstützung brauchen. Und auch dort ist es halt nicht so einfach. Es ist nicht nur die öffentliche Struktur, die wichtig ist mit Gehalt und Weiterbildung, sondern wie gesagt, wir haben auch Politikerinnen und Politiker, bei denen ein unglaubliches Defizit da ist, weil sie sind ja eigentlich diejenigen, die über das entscheiden müssten, vom Grundsatz her. Ja, nicht die Ausführung, aber die Grundsatzentscheidung. Und wenn du da muss man systematisch darauf aufmerksam machen, was du gerade gesagt hast, also diese Form der Verflechtung. Also wo sitzt wer, in welchen Ämtern, wer schreibt für wen Gesetze, Projektanträge etc. Das ist ja wirklich absolut abenteuerlich. Und wenn man da mal deutlich machen würde, Leute, wir brauchen mal einen Plan dessen, was eigentlich Gemeinwohl in IT, im IT-Bereich heißt. Da wären wir ja schon einen gigantomanischen Schritt weiter. Ja? Also insofern, ja, es ist veröffentlicht und du kannst es jetzt und sofort nehmen. Ich habe auch weil es doch praktisch ist, selbst CCC-Leute mögen hin und wieder Papier. Deshalb habe ich das einfach mal als Ausdruck für euch mitgebracht. Also ihr könnt es auch mal so mitnehmen. Man kann es im Netz auch unterzeichnen und insofern auch selbst vor Ort tätig werden. Und natürlich kann man auch an mich sich wenden und sagen, Mensch, Annette, wir haben hier ein paar gute Leute, die hätten auch Spaß dabei mitzumachen. Also zum Beispiel haben wir in Bremen, in der Verwaltung Bremen, richtig fitte Leute. Also da sind einfach ein paar, die sich genau diesen Kopf auch machen, aber die sind die totale Minderheit. Ja? Wir haben in München hier und da auch ein paar Leute, aber auch dort ganz begrenzt und Hürden, Hürden, Hürden. Ja? Und da sind wir wieder eben in der Unternehmensberatungsinfrastruktur, die wirklich massiv dagegen hauen. Ja, und dann sind wir bei der Frage IT-Gipfel, wer geht da hin? Ja, beziehungsweise nicht, wer geht da hin, wer wird eingeladen, weil es ist ja ein Closed Shop. Ja, so, und wo hast du eigentlich Chancen, da wirklich mal rumzugehen und zu sagen, lasst uns mal von dieser Bitkom, Cisco, KPMG, ich weiß nicht was, Planung mal wegkommen und lasst uns mal zu einer praktischen, bürgerorientierten Infrastruktur finden. Hier war noch eine Wortmeldung, ja.
Ja, ich möchte kurz was ergänzen, weil ich mich im Grunde genommen genau an dieser Schnittstelle befinde, von der wir gerade gesprochen haben. Ich bin nämlich einerseits im öffentlichen Dienst tätig und zwar nicht befristet an der Universität Münster und versuche da auch die IT ein bisschen in diese Richtung zu gestalten und andererseits seit neuestem auch eine Art Politiker in der Piratenpartei und kandidiere auch jetzt sogar. Und ich möchte mal darauf hinweisen, dass der öffentliche Dienst und die Wirtschaftsunternehmen im IT-Bereich, dass das wirklich zwei verschiedene Kulturen sind, die man in keiner Weise so einfach übereinander bringen kann. Das lässt sich am einfachsten bei diesen Beschaffungsdingen darstellen. Das erlebe ich persönlich auch sehr oft. Wenn jemand was beschafft im öffentlichen Dienst, dann kriegt er ein Angebot, was weiß ich, von welcher Firma. Und dann geht er davon aus, dass diese Leute das, was sie da versprechen, auch halten. Das ist natürlich, ja, das ist eigentlich lustig, wenn man weiß, wie Wirtschaft funktioniert. So wird es aber gemacht. Und es wird sogar von den Richtlinien der Beschaffung wird sogar in gewisser Weise das unterstützt. Ich darf nämlich zum Beispiel, wenn ich was beschaffe, gar keine anderen Kriterien anlegen, als die, die da stehen, obwohl ich sie sogar weiß. Und die Sache ist also doch deutlich komplizierter. Man kann nicht einfach sagen, wir müssen den öffentlichen Dienst reformieren, das ist Blödsinn. Der öffentliche Dienst ist so, wie er ist, und zwar auch aus gewissen Gründen. Ich kann nur sagen, ich mache den öffentlichen Dienst jetzt so wie die Privatwirtschaft. Alle lügen und betrügen, und wenn ich einen Vertrag mache, erfülle ich nur 50%. Und dann wird nachverhandelt und nachbezahlt. Das kommt im öffentlichen Dienst nicht vor, weder mental noch faktisch. Deswegen ist diese Schnittstelle unheimlich problematisch. Und vielleicht noch eine weitere Ergänzung. Meine Erfahrung an der Uni Münster, wo ich auch versuche, die Sachen halt so ein bisschen zu strukturieren, ist, dass die Leute im Grunde genommen eine Art Visionslosigkeit haben. Die wissen gar nicht, wo es hingehen soll. Und deswegen machen sie das, was alle machen. Kaufen irgendwas ein und lassen sich von anderen Leuten erzählen, wo es lang geht. Deswegen ist sowas sehr wichtig. Man müsste das aber dann auch sozusagen schon irgendwie füllen. Man muss den Leuten auch die Möglichkeit geben, etwas zu beschaffen, so wie das vielleicht in München mal zum ersten Mal durchgeturnt wurde, was zum Beispiel mit Supportfirmen, Open Source und so weiter auch geht. Das muss auch kaufbar sein. Ich meine, was ich nicht in einer Ausschreibung sozusagen als Angebot auf dem Tisch habe, das kann ich gar nicht kaufen im öffentlichen Dienst, selbst wenn ich das wollte. Das liegt nicht nur daran, dass die Leute das nicht wissen. Auch daran, man muss die Vision auch haben und in diese Richtung gehen. Aber meistens, wenn ich sowas erzähle, ist es den Leuten neu. Die haben diese Vision nicht.
Ja, vielen Dank.
Das ist vollkommen richtig, was er sagt. Und das Problem bei solchen Ausschreibungen ist auch, du musst das Billigste kaufen. Das heißt, selbst wenn du dir wünschst, für deinen Sohn irgendwas Tolles zu kaufen, oder du hast eine sehr teure Hardware und brauchst dafür Ersatzteile. Pain in the ass. Denn du musst dann das teure Ersatzteil kaufen vom billigsten der teuren Anbieter. Du kannst nicht mal eben irgendwas da dran schließen, denn da hängt der Servicevertrag dran und all so Rattenschwänze. Und das Zweite ist, da sitzen Leute, die sitzen schon sehr lange in der Verwaltung. Die wollen unter Umständen gar nicht, dass man denen erzählt, wie man es besser machen kann, weil dann würde auffallen, dass sie es die letzten 5 Jahre schlecht gemacht haben. Und das ist noch ein weiteres Problem. Du kannst den Vorschläge machen. Es gibt so ein öffentliches Vorschlagssystem in der Bundesverwaltung. Und die Führer da sind die vom Zivildienst, weil da wechseln immer auch die Leute, die da arbeiten. Die haben hunderte von Vorschlägen eingereicht, sind alle abgelehnt worden. So, wir wollen eine Flatrate fürs Handy, braucht er nicht. Und da gibt es so eine, also wenn man Vorschläge haben will, die gibt es teilweise auch, aber die gehen halt unter. Weil die nicht, es ist nicht billigbar. Du kannst nicht irgendwie rechtfertigen, warum dieses und jenes besser ist, weil das passt nicht in so eine Richtlinie rein. Und das ist wirklich schwierig. Da muss man auch das in die Behörden reinbringen und ihnen irgendwie Hilfestellung geben. Und selbst dann ist es schwierig, denen das vorzuschlagen, wenn die sagen, ja, wir haben kein Budget für die Beratung, die du gerade machst.
Also ich habe jetzt eine ganz praktische Frage, ob ihr bereit wärt, mir mal eure Mail- und Telefonadresse, Telefon zu geben, ja, dass man sich da mal verständigen kann, weil das sind natürlich tatsächlich ganz konkrete, praktische Sachen, wo Hindernisse sind, wo man ansetzen könnte, um mal so einen Beispielfall zu kreieren, wo man sagt, hier, so könnte es doch gehen. Also da wäre ich euch wirklich auch sehr verbunden. Das ist wiederum auch teils eine Erfahrung eines Mangels, den ich in dieser ganzen freien Software-Szene permanent und dauernd erlebe. Da werden Linux-Tage noch und nöcher veranstaltet, aber statt mal hinzugehen auf die Veranstaltung, wo eben Vergabe diskutiert wird, übrigens diese Sache mit dem Billigsten, das ist ja wiederum Gesetz. Also da sind wir ja wieder in einer total absurden Situation, das geht ja bis dahin, also jetzt mit EU, EU ist wirklich, bitte geh in die EU, ja, nein, wir haben wirklich ein gigantisches Problem, was diese Vergabesachen angeht, das geht bis hin dazu, um noch eine Anekdote am Rande, es ist ja auch noch nicht nur diese Art der Vergabe, sondern auch Tariftreue einzuhalten, also es gibt jetzt mittlerweile ein EuGH-Urteil, was da lautet, dass das nicht rechtens sei. Ja, du darfst also nur wegen der Bezahlung, ne? Also du darfst also, du musst das Billigste vom Billigsten und zwar vom Herkunftsland nehmen. Also da ist plötzlich sind wieder die rumänischen Löhne bei uns gelandet. Und das wird argumentiert, man müsste die Grundfreiheiten wie Meinungsfreiheit, jetzt zitiere ich, in Einklang bringen mit der Binnenmarktfreiheit. O-Ton, ja, also das ist nicht mehr witzig. Ja, also hier werden, also wir diskutieren hier ja Überwachung und Grundrechte und so weiter. Es gibt da nochmal eine andere Ebene und ja, wir sind also mitten, das Feld ist weit. Bitteschön.
Ja, ich habe noch eine ganz andere Bemerkung zu machen. Also ich kannte dieses Manifest noch nicht, ist jetzt neu für mich, also sind viele wichtige Punkte dabei. Ich habe so den Eindruck, es ist sehr technisch ausgerichtet. Was ich persönlich, also dieser eine Punkt war, es müssen alle Zugang zum Netz haben. Also was ich persönlich vermisse, es müssen alle damit umgehen können. Ich arbeite seit, weiß nicht wie viele Jahren in der Datenverarbeitung und also ich habe schon das Gefühl, ich werde überflutet und weiß nicht, wie ich mich da im Einzelnen zurechtfinden soll. Und ich kann mir vorstellen, Leute, für die das relativ neu ist, die tun sich da noch viel schwerer. Also ich sehe das eher so, wenn ich Leute dumm haben will, dann muss ich sie halt mit Informationen überfluten, wie das seit Jahren bei uns geschieht. Und das wäre jetzt ein Punkt, der meiner Meinung nach in dieses Manifest noch reingehört, den Leuten beizubringen, wie man mit den ganzen Sachen umgeht.
Sehr gerne, vielen Dank für diese Anregung und ich würde dich dann wiederum bitten, schreib's doch rein. Im Netz, Punkt 1, Grundversorgung und Qualifizierung der Leute. Ja, beziehungsweise auch nicht nur das, weil es geht ja weiter, das gehört auch dazu, dass man sagt, du kannst auch nicht alle qualifizieren, das ist ja auch Quatsch. Ja, also meine Oma qualifiziert keiner mehr. Ja, also irgendwann mit 97 hat sie ein Recht auf Dummheit. Ja, also irgendwo ist auch mal gut. Und das heißt also, da musst du dann auch mal Leute haben, die sagen, was willst du denn? Ich mache das für dich. Ja, so, bitteschön, noch eins.
Abwrackprämie. Ich habe kein Auto, aber mein Bruder hat ein Auto. Und irgendwann, also das war ja ein total,
ich dachte, das ist abgefragt.
Total Fail, diese Firma. Also es gab die Firma Babil, die ein Gutachten gemacht hat, die auch sehr viele öffentliche Aufträge gewonnen. Ich möchte nicht mich bewerten, diese Firma. Die hat aber gesagt, geht bitte mit diesem Informationssystem nicht online, was die Abwrackprämie macht. Aber das andere Projekt war wahrscheinlich billiger oder ist auf dem Kaufplatz ausverhandelt. Ich weiß es nicht. Es ist online gegangen. Und plötzlich bekam ich ein Mail von meiner Verwandtschaft. Wie mache ich nochmal ein PDF? Wie mache ich das, dass das große Bild klein im PDF drin ist? Weil plötzlich war es Pflicht, also das ist das gleiche Problem wie mit dem Busfahren, was du erwähnt hast, was ich grandios finde nebenbei, es war plötzlich Pflicht, elektronische Sachen einzureichen. Und da werden viele Leute in Zukunft, wenn das so weitergeht, einfach sagen, ich kaufe mir kein neues Auto und hole mir die 2500 Euro Abwrackprämie, weil ich kriege das gar nicht gebacken. Und wenn man dann noch sagt, es ist limitiert, führt das dazu, dass die Survival of the Fittest dann heißt, derjenige, der seinen Browser richtig bedienen kann, bekommt die Abwrackprämie und der Rest muss mit dem Bus fahren.
Sehr schön. Ja, ich denke im Prinzip, das war ein wunderbares Schlusswort. Ihr könnt, wenn ihr mit dem Zug zurückfahrt, ja das Gleiche auch experimentell ausprobieren an den diversen Schaltgeräten, die ja jetzt ergänzt wurden. Dieser große Kasten, wo man sein Ticket, wenn man es begriffen hat, wie es geht, was, wenn man sich einmal verirrt hat, kommt man da auch nicht mehr raus. Aber wenn man es begriffen hat, dann kann es ja auch funktionieren. Aber weil das so kompliziert ist, ist ja ein Mensch daneben gestellt worden. Weil das aber wiederum nicht ausreicht, hat man noch kleinere Computer daneben gestellt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die sind relativ neu. Da gibt es jetzt so kleine Geräte, da kriegst du so eine Art Short-Quick-Info. Ja? Du gehst da drauf und kannst dann schon mal gucken. Das Tolle ist nur, wenn du das dann endlich alles geschafft hast, kannst du nicht bezahlen, weil das kannst du nur bei dem großen Gerät. Und dann fängst du wieder an und stellst dich wieder an und so. Und am Schluss kommt dabei raus, dass du wirklich bereit bist, ein Vermögen auszugeben für eine erste Klasse-Karte oder irgendwas, was dir erlaubt, zu sagen, ich marschiere durch. Ja, und das ist sozusagen also eine doppelt- und dreifach Sache, ein Trend, den wir auch haben, ja, dass du sagst, okay, wer die Kohle hat, der kriegt sozusagen diesen Service und alle anderen bleiben wirklich auf der Strecke. Und das ist die Karten, die Tickets werden ja jetzt teurer. Also wenn du musst ja jetzt eine 2-Euro-Gebühr schon draufzahlen, wenn du, das nennt sich personenbezogener Service oder sowas irgendwie. Die haben ein ganz tolles Wort dafür gefunden, weshalb sie dir 2 Euro mehr abknöpfen, wenn du am Schalter bist. Ja, vielen, vielen Dank für diese spannende Diskussion. Ich habe hier einiges mitgenommen und ich wünsche, dass ihr euch wirklich auch dann im Netz tummelt und mal uns noch ein paar Anregungen mitgebt in dieser, für diese einzelnen Punkte. Und wenn es was ganz Konkretes gibt, ich glaube, ich habe mich hier nicht, aber es ist simpel, Annette Mühlberg, annette.mühlberg@verdi.de, also ihr kriegt mich. Danke. Applaus